Lieber Herr, erhelle du unsere Gedanken durch dein Wort. Amen. Das gewaltigste Wort, das es gibt, ist das Schöpferwort unseres Gottes. Sein Wort schafft Leben, sein Wort weckt von den Toten auf. Wir wollen uns heute aber auch mit dem beschäftigen, was unsere Worte ausmacht. Und da gibt es jetzt erstmal so ein bisschen einen Exkurs zu uns überhaupt als Mensch. Was macht uns aus? Was unterscheidet uns vom Tier? Also ich habe erfreut festgestellt, dass ein Tier heute seine Federn für uns gelassen hat. Ich glaube, das war ein Perlhuhn da vorne. Also danke dem Deko-Team. Fantastische Federn. Nur mal so am Rande. Was unterscheidet uns vom Tier? Ist es die Gottesebenbildlichkeit, habe ich mich gefragt. Ja, ich denke ja, das ist auf jeden Fall der Punkt. Und obwohl die ganze Schöpfung etwas von Gott widerspiegelt, wird die Ebenbildlichkeit oder die Gottesähnlichkeit nur beim Geschöpf Mensch erwähnt, also für uns. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. So heißt es schon ganz am Anfang im ersten Kapitel der Bibel. Aber was muss ich mir darunter vorstellen? Sehe ich aus wie Gott? Sieht er aus wie wir? Dass wir uns kein Bild von ihm machen sollen im Sinne einer Götterstatue, das steht ja in seinen Geboten. Und es ist nicht möglich, Gott mit einer menschlichen Gestalt abzubilden. Das wäre viel zu unvollkommen, das wäre viel zu wenig. Unser Körper ist nicht göttlich, er ist von Gott, aber er ist nicht göttlich, sondern menschlich. Der Körper ist also nicht der Punkt, denke ich. Wenn es der Körper nicht ist, was ist es dann? Ist es vielleicht der Odem des Lebens? Der Odem des Lebens beschreibt in der Schöpfungsgeschichte, wie Gott tote Materie lebendig macht. Das ist bis heute auch für Naturwissenschaftler das ganz große Rätsel. Wie soll aus anorganischer Materie eine lebende Zelle geworden sein? Es wird immer so getan, als sei die Frage ohne Gott zu beantworten, aber das ist nicht der Fall. Es ist bis heute nicht nachweisbar, dass Leben aus Nichtleben entsteht, es sei denn, Gott hat es geschaffen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, heißt es in Kapitel 2 am Anfang der Bibel. Aber diesen Odem des Lebens, den haben Tiere auch. Darin sind sie uns gleich. Glaubt ihr nicht? Wir können es im Sintflutbericht nachlesen an mehreren Stellen, dass Gott hier keinen Unterschied macht, was den Odem des Lebens angeht. Alles wilde Tier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte, das ging alles zu Noah in die Arche, paarweise von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war, heißt es da. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch und sie gingen hinein, wie denn Gott ihnen geboten hatte. Also, diese Tiere haben auch den Odem des Lebens. Das unterscheidet sie übrigens von den Pflanzen, weshalb Pflanzen nach biblischem Verständnis nicht Lebewesen sind von der gleichen Kategorie wie Tiere und Menschen. Aber was macht dann unsere Ebenbildlichkeit aus? Wenn es nicht unsere Figur ist, wenn es nicht der Odem des Lebens ist. Es ist unsere Denkfähigkeit in Kombination mit einer sehr komplexen Sprache. Es sind die Worte, die wir sprechen und mit denen wir unsere Gedanken ausdrücken. Und die Gedanken können wir sogar schriftlich festlegen. Und wenn einer nicht sprechen kann, dann kann er sich mit Gesten ausdrücken. Die Sprachfähigkeit von uns Menschen ist die komplexeste Form aller Kommunikationsmöglichkeiten. Und das ist eine Gabe des Schöpfers, die gleichzeitig eine Fähigkeit von ihm selbst ist. Ich meine, dass unsere Gottesebenbildlichkeit in erster Linie in dieser Sprachfähigkeit besteht. Weil damit sind wir in einer völlig anderen Dimension mit Gott verbunden, als das Tiere oder Pflanzen, Pilze oder sogar Bakterien sein könnten. Diese Sprachfähigkeit bedeutet aber gleichzeitig auch eine viel größere Verantwortung vor unserem Schöpfer. Eine Verantwortung, die andere Lebewesen so nicht oder wenn überhaupt nur ansatzweise mitbringen. Gott hat per Sprache eine ganz deutliche Brücke zu uns geschlagen und er hat seine Gedanken uns ja sogar auch im Lauf der Zeit schriftlich gegeben als Heilige Schrift. Und nur deshalb können wir auch mit Salomos Sprüchen etwas anfangen als Gottes Wort an uns. Gott zeigt sich mit Worten. Und sein Geist setzt unseren Geist mit Worten in Bewegung. Die Einleitung ins Buch der Sprüche ist ja jetzt schon eine Weile her mit Martin Kilian. Und er hat in seiner Einleitung von der Weisheit Gottes gesprochen. Wenn wir die Sprüche lesen, dann können wir die nicht so gliedern wie andere Bücher in der Bibel. Es macht keinen Sinn, hier kapitelweise vorzugehen, sondern es gibt verschiedene Themen, die ziehen sich durch vom ersten bis zum letzten Kapitel. Und neben dem großen Thema der Weisheit Gottes ist ein anderes großes Thema die Macht der Worte, die Sprache. Und als Martin von der Weisheit gesprochen hat, hat er zu Recht gesagt, dass das bedeutet, die Welt mit Gottes Augen sehen zu lernen. Und ich würde heute sagen, wir sollen sie mit den Ohren sehen lernen. Mit seinen Worten sollen wir die Welt sehen lernen. Der graue Star ist eine Augenkrankheit. Meistens bei älteren Leuten. Wahrscheinlich ist der ein oder andere hier, der das auch schon hinter sich oder vor sich hat, dass er da operiert werden muss. Was passiert beim grauen Star? Da trübt sich die Linse ein. Und das geht so allmählich, man merkt das kaum. Und wenn man eine graue Star-OP hinter sich hat, dann wird eine neue, klare Linse eingesetzt. Sie ist nicht so perfekt wie die von Gott geschaffene Linse, aber immerhin. Sie ist vor allen Dingen klar und neu, wenn man sie einoperiert bekommt. Und bei aller Freude über so eine OP-Möglichkeit kann die erste Zeit danach ziemlich unangenehm sein. Man hat sich nämlich an den trüben Blick gewöhnt. Ich kenne einen, der mir das gesagt hat, der sagt, also das war am Anfang ganz schlimm, ich habe auf einmal alles wieder gesehen, plötzlich hell und klar. Ja, ich gucke in den Spiegel und sehe mehr Falten. Ja, oder vielleicht bei anderen ist es vielleicht der Pickel oder so. Also das ist natürlich auch ein Effekt, wenn man besser sehen kann. Oder es ist so hell das Licht, dass es im ersten Moment wehtut. Genauso ist es auch manchmal mit Gottes Wort. Wenn wir durch seine Worte besser sehen lernen, auch auf unser Leben, dann kann das schon mal wehtun. Wir haben es gerade auch gesungen in dem Lied von Manfred Siebald. Vor allem, wenn wir uns selbst im Spiegel seiner Worte betrachten. Und das müssen wir ertragen lernen. Wir müssen etwas aufdecken lassen von der Helligkeit seines Wortes, damit wir keine trüben Tassen bleiben. Salomos Weisheit ist ja bekanntlich Gottes Geist entsprungen. Und deshalb ist es eigentlich nicht Salomos Weisheit für uns, sondern es ist Gottes Lebensweisheit für uns bis heute. Das ist aktuell und es ist auch sehr klar, das ist überhaupt keine überholte Lebensweisheit aus der Antike. Und diese Weisheit Gottes hat nur eins im Sinn, uns den besten Durchblick zu geben. Gott macht Salomos Sprache zu seinem Werkzeug. Und weil die Hör- und Sprachfähigkeit Gottes größte Gabe für uns ist, klärt uns Salomo in seinen Sprüchen über den richtigen und den falschen Gebrauch von Sprache und Sprachfähigkeit auf. Denn leider ist unsere Fähigkeit zu sprechen und auch zu schreiben nicht nur eine Gabe, sie ist auch eine Macht. Eine Macht, die heilsam sein kann. Sie kann aber auch ins destruktive Gegenteil verkehrt werden. Unsere Worte können ganz schnell auch gegeneinander gerichtet sein und sie können sogar gegen Gott gerichtet sein, der die Sprache geschenkt hat. Wie unser Körper ist auch unser Geist und damit unsere Sprache vom Sündenfall betroffen. Das wichtigste Thema der Sprüche, die Weisheit, ist nicht denkbar ohne das Thema der Worte. Salomo hatte ja Gott um besondere Weisheit gebeten, die er auch geschenkt bekam. Schade bloß, dass Salomo nicht immer gemerkt hat, dass er sich seine durch Gottes Weisheit hervorgebrachten Sprüche auch manchmal hätte selber sagen sollen. Vor allen Dingen, als es um die Frauen ging, da hat er irgendwie so ein bisschen daneben gelegen. Es ist ein Phänomen in der Bibel, dass Worte manchmal deren Sprecher in den Schatten stellen. Eben weil diese Worte von Gottes Geist kommen, das ist das Entscheidende dieser Worte, nicht die Person, die sie gesprochen hat. Und deswegen kann es sein, dass der Mensch, der diese guten Worte aufgeschrieben hat, mit seinem Leben hinter das zurückfällt, was er selbst im Auftrag Gottes gesagt hat. Und wenn das so ist, dann ist das auch ein Ausdruck von Gottes Größe, wie er aus unserem Versagen was machen kann. Wir erinnern uns vielleicht an die Jona-Vorträge noch von Daniel Schulte. Und er hat ja gesagt, wir können nie groß genug von Gott denken. Und das gilt auch für seine Worte. Wir können, was seine Worte betrifft, nie groß genug von ihm denken. Und wir dürfen von diesem großen Gott auch ständig neu das gute Reden lernen, von diesem Gott, der die Sprache erfunden hat. Und lernen, das geht nicht ohne Üben. In Deutschland, da brauchen wir ja so ziemlich für alles irgendwelche Leistungsnachweise oder Scheine, die wir irgendwie erbringen müssen und abgeben müssen, um zu zeigen, dass wir es drauf haben. Das geht mit den Zeugnissen in der Schule los. Wir machen den Führerschein, den Angelschein, den Erste-Hilfe-Schein. Hier ist vielleicht eher so der Kettensägenschein relevant oder der Jagdschein oder auch der Waffenschein. Wie steht es eigentlich mit einem Waffenschein für unseren Mund? Diesen Waffenschein, den finden wir in den Sprüchen. Und wieso wir den dringend brauchen, das erklärt uns zum Beispiel Jakobus im Neuen Testament. Da schreibt er, die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Und da ist Jakobus wieder beim Ausgangspunkt, dem Ebenbild Gottes. Es heißt ja auch in der Schrift, aus dem Mund der Kinder hat er sich ein Lob zugerichtet. Ja, aber manchmal muss es doch raus. Ja, wie kann es gelingen, dass aus tödlichem Gift oder statt tödlichem Gift heilsame Worte aus unserem Mund kommen? Und da greifen wir jetzt mal eine zentrale Passage aus Salomos Wortwaffenschein heraus, Sprüche 12, Verse 17 bis 25. Ich lasse zwei Zwischenbemerkungen in den Versen 21 und 24 mal weg, die klammere ich mal thematisch aus. Salomo hält fest, wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist, aber ein falscher Zeuge betrügt. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Wahrhaftiger Mund besteht immer da oder für immer, aber die falsche Zunge besteht nicht lange. Die Böses planen haben Trug im Herzen, aber die zum Frieden raten, haben Freude. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, die aber treulich handeln, gefallen ihm. Ein verständiger Mann trägt seine Klugheit nicht zur Schau, aber das Herz des Toren schreit seine Torheit heraus. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. In dieser kurzen Passage, es gibt ja noch mehr zum Thema Worte, haben wir sowas wie eine Gebrauchsanweisung für unser Reden, sowas wie einen Waffenschein. Wenn wir den beachten, dann gehen wir mit unserer Sprache richtig um. Und Salomo zeigt uns in Gegensatzpaaren, wie wir das tun können, wie wir Gutes mit unserer Sprache tun können oder was passiert, wenn wir ohne Rücksicht auf Verluste drauf loslabern. Die positiven Aspekte von unserer Sprache sind immer gleichzeitig auch ein Hinweis auf Gottes Reden zu uns. Von dem, wie Gott mit uns redet, können wir lernen, wie wir mit anderen reden sollten. Und Jesus ist ja das menschgewordene Wort Gottes. Und er ist das beste Beispiel, was wir haben. Wenn wir jetzt gleich so die praktischen Aspekte dieser Salomo-Redetipps mal bedenken, dann behaltet Jesus immer im Hinterkopf. Es ist interessant und verblüffend, wie viel von dem auf ihn persönlich zutrifft, was Salomo schreibt und wovon wir manchmal erschreckend weit weg sind. Wir fangen an mit Lektion 1. Wahrheit bringt Klarheit. Wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist. Man könnte auch sagen, was gerecht ist. Aber ein falscher Zeuge betrügt. Falsche Zeugen, da sind wir schneller, als wir denken. Das geht nicht bloß mit platten Lügen. Wir können ganz toll tricksen, täuschen, mit Halbwahrheiten jonglieren und Vermutungen anstellen. Und es gibt da viele Möglichkeiten, die Wahrheit zu unseren Gunsten zu verzerren. Wahrheit klärt aber auf. Sie ist gefragt, wenn Vertrauen wachsen soll. Und Aufklärung ist keine Erfindung der Aufklärung, wie manche glauben. Wahrheit und Klarheit, Aufklärung gab es schon immer und die ist bei Gott zu finden. Er klärt im besten Sinne auf. Wahrhaftig und ehrlich zu sein, unvoreingenommen zu sein, das kann ich am besten von ihm lernen. Und dann rede ich auch, was recht ist, auch Gott gegenüber. Wer so richtig verliebt ist, ich hoffe, das kommt auch noch bei älteren Geschwistern hier vor. Es soll auch vorkommen, dass man sich in seine Frau mehrfach verliebt, das will ich heftig empfehlen. Wer so richtig verliebt ist und dann auch noch weit weg sein muss von seinem Partner, der schrieb sich früher lange Briefe. Es ist eigentlich schade, wenn man das nicht mehr tut. Ja, also klar, das geht auch vielleicht per WhatsApp oder so, also Datenschutz, naja. Aber man sollte das mal lernen, seine Gedanken ehrlich und offen und so klar wie möglich per Sprache auf den Punkt zu bringen. Und das geht in einem Brief sehr gut. Da kann man sich genau überlegen, wie man das ausdrückt, was man dem anderen sagen will. Und warum will man das, wenn man sich liebt und dem anderen einen Brief schreibt? Warum will man möglichst klar sein? Natürlich, weil man den anderen liebt und weil man ihm deshalb nichts vormachen will. Das wäre ja eine ganz schlechte Basis für das Zusammensein. Was du denkst, was du fühlst und was dir wichtig ist, das willst du dem anderen sagen. Da reicht kein Emoji mit zwei Herzchen auf den Augen. Das ist einfach zu wenig, ja. Und andererseits auch Streit, Unverständnis, Missverständnis, Täuschung, das kann nur durch Wahrhaftigkeit und Offenheit beseitigt werden. Und es tut jedem von uns gut, wenn er einen Menschen kennt, wo er ganz ehrlich sein darf. Ehrlich sein, ohne dass ihm seine Gedanken gleich angekreidet werden. Und jeder in unserer Gemeinde sollte so jemanden haben, zu dem er gehen kann und seine Gedanken ganz offen äußern kann. Das ist enorm wohltuend. Probiert's mal die kommende Woche aus. Sagt, wie es ist, wie es euch geht, was ihr gut findet oder was euch belastet. Und dann werdet ihr feststellen, wie Vertrauen dadurch nicht kaputt geht, sondern wie es wächst. Und wenn es euch Menschen gegenüber schwerfällt, dann fangt doch mit Gott an. Beim Gebet kommt es doch schließlich auch nicht darauf an, dass du richtig gut bist, dass du dich toll fühlst und dich gut ausdrückst, sondern es geht darum, dass du ehrlich bist. Ehrlichkeit befreit uns aus dem Knast von schönem Schein und Selbstbetrug. Und mit Schuld und Vergebung ist es doch genauso. Die braucht Ehrlichkeit und Offenheit, sonst ist es nichts. Glaube, Hoffnung und Liebe, wie oft nehmen wir diese Worte in den Mund? Aber die wachsen doch auch nur auf dem Boden von Ehrlichkeit und Offenheit. Und so ist Gott ja auch zu uns. Er macht uns in seinem Wort nichts vor. Und deswegen sollten wir das auch untereinander nicht tun. Die zweite Lektion von Salomo: Wahrheit und Rücksicht gehören zusammen. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Natürlich kann Offenheit auch ziemlich rücksichtslos eingesetzt werden. Das ist hier nicht gemeint. Offenheit gibt kein Recht, unbeherrscht herauszufahren, und sie ist kein Freibrief für Unfreundlichkeit. Das wäre lieblos. Das wäre genauso falsch wie umgekehrt irgendwie diplomatisch rumschleimen, ohne auf den Punkt zu kommen. Beides ist nicht richtig. Und deswegen mahnt Salomo zur Vorsicht. Bei schwierigen Fragen und Themen ist es ganz besonders wichtig, dass man nicht unbeherrscht herauslässt, was einem gerade so in den Sinn kommt. Zum Beispiel, weil man eine ganz starke Vermutung hat. Da werden Worte schon mal zu Giftspritzen, wenn man nicht behutsam vorgeht. Sie werden zu einem verletzenden Schwert, wie Salomo schreibt. Das gilt auch für WhatsApp und E-Mails und Co. Da muss ich selber manchmal noch lernen. Da will man irgendwie noch schnell was raushauen und ist unbedacht. Wer nachdenkt, wer sich Zeit lässt, wer sich in die Lage der anderen versetzt, bevor er antwortet, der ist weise. Und nur mit Ruhe lassen sich heilsame Worte finden, die mit Bedacht gewählt werden müssen. Ich denke, dass so mancher Streit nur deswegen eskaliert, weil man unter Zeitdruck steht und schnell noch irgendwas klarstellen will. Und dann sagt man es so, wie man es besser hätte nicht sagen sollen. Wir kommen zur dritten Lektion: Die Wahrheit hält länger. Wahrhaftiger Mund besteht immer da, aber die falsche Zunge besteht nicht lange. An welches Sprichwort erinnert euch das? Was, da habe ich es gehört, irgendwas mit Beinen? Genau, Lügen haben kurze Beine. Das kommt hierher, das steht hier sinngemäß. Genau das ist gemeint. Die Lüge fliegt nämlich fast immer auf und zwar schnell. Die Lüge ist das Schlimmste, was wir mit unserem Mund anrichten können. Wieso eigentlich? Weil sie Vertrauen zerstört. Das war schon am Anfang so, als der Teufel den ersten Menschen mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten begegnet ist. Sie haben das Vertrauen in Gott zerstört. Und zerstörtes Vertrauen, das zerstört und tötet die Liebe. Deswegen ist die Lüge was zutiefst Teuflisches. Jesus nennt den Teufel einmal den Vater der Lüge in Johannes 8, Vers 44. Und leider sind wir Menschen vom Teufel Verführte. Wir sind verführbar. Und deswegen ist die Lüge auch etwas zutiefst Menschliches. Und Menschliches ist nicht immer gut. Das ist der große Irrtum des Humanismus. Er übersieht gerne, dass Unmenschlichkeit zutiefst menschlich ist. Und dazu gehört die Zerstörungskraft der Lüge. Dagegen ist Gott kein Mensch, dass er lüge. So steht es im 4. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19. Das ist auch wieder so ein Fall. Das sagt ausgerechnet Biliam, wieder so ein schräger Typ, und wieder nutzt Gott das Wort dieses Mannes, um etwas absolut Richtiges zu sagen: Gott ist kein Mensch, dass er lüge. Die Lüge ist dem Wesen und dem Geist Gottes entgegengesetzt. Uns scheint sie manchmal Vorteile zu bringen. Manchmal lügt man auch so im Affekt, wenn man irgendwie schnell unter Druck gesetzt wird, und dann rutscht es einem raus, dass man die Unwahrheit sagt. Vielleicht, um sich irgendwie schnell vor irgendetwas schützen zu wollen. Aber wenn die Lüge raus ist, dann ist sie wie ein Schimmelpilz. Sie beginnt ein zersetzendes Werk. Ihr kennt das vom Brot. Da kann es schon mal sein, ja, dass man da kleine Flecken sieht. Und dann denkt man, naja, ein bisschen Schimmel, was soll's, weg damit. Aber eigentlich ist schon das ganze Brot verdorben. Wenn dieser Fleck erscheint, ist es schon zu spät. Das ganze Brot ist ungenießbar und giftig. Und so lass du es auch nicht zu, dass in deinem Leben die Lüge wie ein Schimmelpilz dein Leben vergiftet und dein ganzes Denken verseucht und kaputt macht. Salomo knüpft dann noch an, weil Lüge im Kopf beginnt und regelrecht geplant werden kann. Deswegen ist sie auch so tückisch, weil man nach der einen Lüge schon überlegt, wie kann ich dann weiter lügen, damit es nicht auffliegt. Das ist also ein ganz teuflischer Kreislauf. Und am Ende wird Frieden und Freude kaputt gemacht, gefährdet. Die Böses planen, haben Trug im Herzen, aber die zum Frieden raten, haben Freude. Lügen zeigen wie der Schimmel früher oder später ihre hässlichen Flecken und machen dich ungenießbar. Was Lüge kaputt macht, das zeigt Salomo hier mit dem Gegenteil: Friede und Freude. Nur wer Friede im Herzen hat, kann zum Frieden raten. Nur wer ehrlich ist, kann sich ehrlich freuen. Man denke mal an die Dopingsünder. Es ist mir unerklärlich, wie man dopt, dann eine Goldmedaille bekommt und sich dann darüber ehrlich freuen kann. Ich glaube, das ist nicht möglich. Da bleibt doch irgendwas Komisches. Ja, das ist doch erschwindelt. Wie kann ich mich drüber freuen, über diese Leistung, wenn ich genau weiß, ich konnte sie nur erbringen, weil ich getäuscht und getrickst habe? Das macht doch auf Dauer fertig. Lüge lohnt nicht. Auf die erste folgt die nächste und dann fliegt irgendwann alles auf. Also deswegen fällt auch Salomos Bewertung der Lüge sehr hart aus. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel. Da gibt es keinen Spielraum, weil Lüge den Gott der Wahrheit beleidigt. Gott hat Freude am Gegenteil. Die aber treulich handeln, die gefallen ihm. Also, wenn du merkst, jetzt habe ich glatt gelogen, dann erinnere dich dran, wie wahr Gott in seinen Worten ist. Und erinnere dich dran, dass Jesus den Teufel der Vater der Lüge nennt. Und dann geh so schnell hin, wie du kannst, und klär es auf. Wenn du dich dabei ertappst oder Gott dich mit seinem Wort dabei ertappt, dass du gelogen hast, dann kläre es auf, so schnell du kannst. Geh hin, bevor du dir selbst und anderen schadest. Es ist besser, du bekennst deine Schuld, bevor sie von anderen aufgedeckt wird. Die Lektion 4: Klugheit bleibt bescheiden. Ein verständiger Mann trägt seine Klugheit nicht zur Schau, aber das Herz des Toren schreit seine Torheit hinaus. Wer den Zusammenhang zwischen Wahrheit und Gott und zwischen der Lüge und dem Teufel begriffen hat, der hat etwas Entscheidendes von der Weisheit, die Gott Salomo geschenkt hat. Und diese Weisheit macht klug. Das bedeutet ganz praktisch, dass sie dich dazu befähigt, richtige Entscheidungen zu treffen im Leben. Das kann in der Ausbildung sein, im Beruf, in der Familie, unter Freunden oder auch in der Gemeinde, wie du mit Geld umgehst oder mit deiner Zeit. Diese Weisheit von Gott macht dich klug. und hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen. Salomo hat hier ein schönes Wortspiel eingebaut. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ein Verständiger trägt seine Klugheit nicht zur Schau. Ein Verständiger ist ein Kluger. Und ein Verständiger versteht, dass Klugheit keine Show braucht, sonst wäre sie gleich wieder Dummheit. Klugheit hat es nicht nötig, herausposaunt zu werden. Die Klugheit zeigt ihr Ergebnis ganz von selbst in sämtlichen deiner Beziehungen. Sie zeigt aber vor allen Dingen Gottes guten Einfluss in deinem Leben. Da brauchst du dir keine Sorge zu machen, er kümmert sich drum, dass das zum Ausdruck kommt. Und schließlich noch die Lektion 5, freundliche Worte machen Freude. Also ich habe heute Morgen eine E-Mail gelesen von unserer Finanzchefin hier in der Gemeinde und sie hat mich sowas von freundlich daran erinnert, dass ich meine Fahrtkostenabrechnung noch zu machen habe, dass ich gedacht habe, ich warte noch die zweite Mahnung ab, die ist so freundlich, ja. Also wirklich nett, super. So kann man das machen. Also Britta, ich werde auf dich hören. Ja, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Überleg mal, wann du zuletzt jemandem eine Freude gemacht hast. Vielleicht einem Kollegen, vielleicht deinen Kindern, vielleicht deiner Frau oder deinem Mann. Es soll ja Männer geben, die glauben, dass man Liebe am besten ohne Worte, also sozusagen mit minimalem Risiko, zeigen kann. Männer sind dazu da, Bäume auszureißen. Ja. Mit den Worten, da klappt es nicht immer so gut. Aber Frauen schätzen es, wenn man gelegentlich mit ihnen redet. Wir kommen ja auch noch aufs Thema Frauen zu sprechen. Das ist ja in den Sprüchen auch ein richtig dickes Thema. Also, Salomo hat hier einen sehr guten Tipp und natürlich gilt er nicht nur Frauen gegenüber, aber ich glaube da besonders. Versuch's doch mal mit freundlichen Worten. Ideal ist es schon vor dem Frühstück. Am besten noch, bevor du in den Spiegel guckst, dann fällt es dir nämlich leichter. Mach doch mal anderen mit Worten eine Freude. Statt deinen Sorgen, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, zu wünschen, ja, sag doch lieber was Freundliches zu denen, die mit dir zusammen sind. Vor allen Dingen, wenn Sorgen aufs Herz drücken, dann ist es besonders wichtig. Wenn Sorgen aufs Herz drücken und die Stimmung dämpfen, dann sagt euch was Freundliches, was ermutigend, was Aufbauendes. Schreibt doch mal einen passenden Bibelvers aufs Frühstücksei. Vielleicht bewirkt das Wunder. Und Gott will uns doch dabei helfen, dass wir anderen mit Worten eine Freude machen, weil er das selber so macht. Deshalb heißt sein Wort ja auch das Evangelium, die gute Botschaft. In dem, was Gott uns zu sagen hat, will er uns eine Freude machen, die tiefste, die es gibt, weil er ein freundlicher Gott ist. Paulus schreibt Titus mal von dieser Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Und wieder, diese Menschenliebe und diese Freundlichkeit Gottes gipfelt in Jesus. Deshalb lasst uns überall in seinem schriftlich festgehaltenen Wort in der Bibel und auch bei Salomo keine Gängelung sehen, sondern die Freundlichkeit Gottes entdecken. Und das macht uns dann in Tat und Wort zu Ebenbildern, wie er sich das vorgestellt hat. Ich bete. Lieber Herr, du siehst, wie wir manchmal damit kämpfen, die richtigen Worte zu wählen und wie wir andere verletzen, wie wir unvorsichtig herausfahren und wie wir vor allen Dingen nicht deinen Worten und deinen Gedanken folgen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass unsere Gedanken und dann auch das, was wir in Worten ausdrücken, von dir geprägt ist. Hilf du uns dabei. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied von CD.